Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Bis 20. Dezember bleiben die Theater, Kinos, Konzerthäuser und Museen geschlossen. Und in Sachsen wird darüber nachgedacht, die Theater sogar erst wieder Anfang März zu öffnen. Joachim Clement, der Intendant des Staatsschauspiels Dresden, erfordert Planungssicherheit und kann der Idee durchaus etwas abgewinnen. Wir werden es gleich hören. Außerdem erinnern wir an den so wichtigen Landschaftsarchitekten Günter Nagel. Er ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Wir haben hier in Fazit vor kurzem eine Debatte angestoßen zu der Frage, wie denn die Theater auf die Corona-Krise und die Theaterschließungen reagieren sollen, reagieren können. Ein extremer Vorschlag kam da von Thomas Ostermeier, Intendant der Berliner Schaubühne.
Lasst uns die Wintermonate zumachen und das im Sommer kompensieren, dass wir den ganzen Mitarbeitern ihren Urlaub im Winter geben und im Sommer dafür durchspielen, in der Hoffnung, dass im Sommer wir ein bisschen besser zurechtkommen mit diesem Virus.
Thomas Ostermeier. Daraufhin sagte Amelie Teufelhardt, die Intendantin von Kampnagel in Hamburg, dieser Vorschlag sei unsolidarisch gegenüber den privaten Theatern, die nicht so viel Förderung erhalten würden wie die städtischen Bühnen. Auch sei es ungerecht gegenüber den Mitarbeitern, die dann im Winter Zwangsurlaub hätten, den sie nicht richtig nutzen könnten und im Sommer durcharbeiten müssten. Heute nun hat das Bundesland Sachsen für etwas Verwirrung gesorgt. Da hatte der Mitteldeutsche Rundfunk wohl irrtümlich gemeldet, dass die Theater bis Ende Februar geschlossen bleiben. Das wäre eine drakonische Entscheidung. Kein anderer Bereich des öffentlichen Lebens wäre so lange im Voraus durch politischen Entschluss blockiert. Ich habe über diese Meldung mit Joachim Clement gesprochen, dem Intendanten des Staatsschauspiels Dresden. Er hat an der Telefonkonferenz mit dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer teilgenommen. Ich habe ihn gefragt, ob an der Meldung irgendetwas dran sei.
Nee, ist es nicht. Also was es gegeben hat, ist zum zweiten Mal eine Telefonkonferenz mit dem sächsischen Ministerpräsidenten mit einer divers zusammengesetzten Vertretung von Kulturinstitutionen. Das Ganze ist zurückgegangen auf eine Privatinitiative des Leiters der Musikhochschule in Dresden. Herr Köhler und Kretschmer, wie oft, so habe ich ihn zumindest kennengelernt, ist dann jemand, der sehr schnell reagiert und hat Angebot gemacht, dass man sich austauscht. In dieser ersten Konferenz wurde angeregt, und das ist ja auch sehr hilfreich, dass man sagt, liebe Politik, achtet doch bitte darauf, dass wir permanent jetzt wie zu Beginn des Frühjahrs in der ersten Corona-Situation in eine Stop-and-Go-Variante kommen, also ständig gezwungen sind, Pläne in einem 14-Tage- oder 3-Wochen-Rhythmus sozusagen aufzustellen, zu ändern, rechtliche Verpflichtungen einzugehen, Aussicht zu machen auf Beschäftigungsverhältnisse, von denen wir jetzt schon wissen, dass wir sie bei den Infektionszahlen nicht halten wollen. Man braucht Planungssicherheit. Das brauchen die Menschen, die bei uns in den Häusern arbeiten, das brauchen die Betriebe, das brauchen aber auch die Gäste und Soloselbstständigen, auf die wir zugehen und mit denen wir zusammenarbeiten wollen, und zwar verlässlich. Diesen Gedanken hat der zusammen mit seiner Ministerin, die für Kunst zuständig ist, Barbara Kletsch, erwogen und einen Gedanken formuliert. Er hat keine Mitteilung gemacht, sondern er hat gesagt, dass er sich angesichts der Situation, und der ist, finde das genauso bitter wie alle, die da in dieser Konferenz zusammen waren, aber ob es dann nicht sinnvoll ist, zu sagen, man nimmt einen längeren Zeitraum ins Auge, um diese Planungssicherheit herzustellen. Aber erst, wenn man weiß, wie man dann ein Öffnungsszenario wieder hat, und zwar verlässlich nicht nur für ein Bundesland, sondern möglicherweise länderübergreifend, dann wäre das doch vielleicht sinnvoll, so etwas ins Auge zu fassen. Und das hat er sozusagen, diesen Gedanken hat er in dieser Runde formuliert.
Also kein Entschluss, keine Festlegung, die Theater müssen zumachen, sondern eine Anregung, so wie Sie sagen.
So ist es ja. Und zwar eine, die entstanden ist aus den Gesprächen, die er mit Kulturschaffenden geführt hat. Und zwar eben mit Menschen, die Institutionen staatlicherseits, also wie ich, vertreten, aber auch mit Vertretern freier Theater oder auch Hochschulen.
Jetzt kann man natürlich sagen, das ist sowas wie ein halber Ostermeier. Also Ostermeier wollte 6 Monate im Voraus. Wenn man jetzt sagt Ende Februar, das wären 3 Monate. Diese Planungssicherheit, die Sie ansprechen, Herr Clement, das wäre für Sie durchaus eine Perspektive?
Naja, es ist erstmal sozusagen der Versuch, dann wieder eine Planung zu machen, mit der man umgehen kann. Daraus muss man dann eine Perspektive machen und die macht man dann erst, wenn man sozusagen auf der anderen Seite auch einen Partner hat, der sagt dann aber auch, wie man es wieder öffnet. Im Moment reden wir doch immer auch über ungelegte Eier, weil keiner das Infektionsgeschehen irgendwie für den Januar voraussehen kann. Nur wir wissen, wir haben einen Monat im November jetzt zu. Was ist denn das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass es so etwas wie einen Bremsvorgang gegeben hat. Aber ich kann Ihnen nur die Realitäten beschreiben. Worüber reden wir denn? Also ich finde, es ist auch keine Zeit mehr für Jammerei. Wenn wir mit einer Regisseurin, mit der wir im nächsten Jahr zusammenarbeiten, sprechen, die erzählt, dass ihre Mutter am Wochenende in einer mittelgroßen bayerischen Stadt in die Notaufnahme gegangen ist, weil sie die Corona-Indizien sozusagen mitbrachte, dann haben die gesagt, wir haben keinen Platz für sie, können ja noch gehen. Zwei Tage später ist die Frau tot. Das ist doch unsere Realität. Wissen Sie? Damit muss man doch mal umgehen lernen. Also da kann man doch nicht anfangen und sagen, wir müssen jetzt überlegen, was alles sozusagen, wo man wieder zu kurz gekommen ist. Und ich finde, das muss man ja sagen, im Gegensatz zum letzten Beschluss der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin haben, glaube ich, alle verstanden, welche Fehler dort gemacht worden sind im Hinblick auf die Frage von Kunstfreiheit, im Hinblick auf die Frage von Einordnung von Kultur. Das wird korrigiert. Das ist es in den Gesetzen im Bundestag gerade. Der Kretschmer hat in dieser Telefonkonferenz auch angekündigt, zusammen mit seiner Ministerin Barbara Kletsch, dass sich das auch in der neuen Corona-Schutzverordnung, die ja sozusagen heute erst herausgegeben wird, auch entsprechend wiederfindet. Also man kann nicht mehr sagen, dass die Bedeutung von Kunst und Kultur, die ja in Sachsen Verfassungsrang hat, etwas ist, was nicht mehr wahrgenommen wird, sondern man versucht einfach mit einer Pandemie vernünftig umzugehen, und zwar im Gespräch mit den Beteiligten und nicht über sie hinweg.
Also der Stand heute ist, Herr Clement, die Theater auch in Sachsen bleiben bis 20. Dezember auf jeden Fall geschlossen.
Davon gehe ich aus, und alles andere ist etwas, womit man sich beschäftigt, um etwas zu tun, was wir der Politik auch abverlangen, nämlich Planungssicherheit mit einem Perspektive auf Öffnungsszenarien zu entwickeln.
Jetzt frage ich mich natürlich, was der Vorsitzende der Landesgruppe Sachsen im Bühnenverein und der Intendant des Theaters Bautzen gemeint hat, Lutz Hillmann. Er hat nämlich von einem sehr deprimierenden Moment gesprochen. Und ich vermute mal, dass er an dieser Telefonkonferenz auch teilgenommen hat. Hat er da was nicht richtig verstanden?
Das würde ich auch so sehen.
Sagt Joachim Clement, Intendant des Staatsschauspiels Dresden. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und noch eine Meldung zu diesem Thema, nicht aus Sachsen, sondern aus Berlin. Die Kultureinrichtungen in Berlin bleiben Corona-bedingt bis mindestens Mitte Januar geschlossen. Das hat der Kultursenator Klaus Lederer angekündigt. Kultureinrichtungen sollten unter den ersten sein, die öffnen dürfen, wenn dies möglich sei, so es die Infektionslage zulässt, sagte Lederer in einer Videobotschaft auf seinem Twitter-Account. An diesem Punkt sind wir im Dezember definitiv noch nicht. In der Nacht zum 18. Oktober 1977 um 0.38 Uhr, da hat der Deutschlandfunk diese Eilmeldung gesendet.
0.38 Uhr, hier ist der Deutschlandfunk mit einer wichtigen Nachricht. Die von Terroristen in einer Lufthansa Boeing entführten 86 Geiseln sind alle glücklich befreit worden.
Die nächtliche Eilmeldung des Deutschlandfunks. Die Antiterror-Einheit der GSG 9 hatte die von palästinensischen Terroristen entführte Lufthansa-Maschine Landshut auf dem Flughafen von Mogadischu gestürmt und, wir haben es gehört, alle 86 Geiseln befreit. Einer der Höhepunkte im deutschen Terrorherbst 1977. Danach flog das Flugzeug, die Landshut, noch bis in die 80er Jahre im regulären Dienst der Lufthansa, bis sie mehrfach den Besitzer wechselte und schließlich auf einem brasilianischen Flugzeugfriedhof kurz vor der Verschrottung stand. Doch dann, im September 2017, wurde auf Initiative des damaligen Bundesaußenministers Sigmar Gabriel die Landshut nach Friedrichshafen an den Bodensee gebracht. Dort sollte sie eigentlich vor dem privaten Dornier-Flugzeugmuseum als Mahnmal des Terrors ausgestellt werden. Doch bis heute rostet das Landshut-Wrack in einem Hangar am Rande des Flughafens Friedrichshafen still und leise vor sich hin. Doch nun die Nachricht, es wird tatsächlich ein Museum für das Flugzeug geben. Thomas Wagner in Friedrichshafen, wie ist denn da so plötzlich Bewegung in diese Sache gekommen?
Ja, das fragen wir uns eigentlich auch. Entschieden hat das nämlich spät in der Nacht, vergangene Nacht, der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Und was hier in der Region niemand auf dem Schirm hatte, dass da tatsächlich ein Posten von 15 Millionen Euro beantragt war für die Errichtung dieses Museums. Dazu muss man wissen, die Landshut, dieses Flugzeugwrack, die ist ja schon vor 3 Jahren von Brasilien hierher an den Bodensee gebracht worden. Und das war damals ja eine Initiative zwar des Bundesaußenministers Gabriel, aber das war natürlich auch eine lang erhobene Forderung derjenigen, die damals da drin saßen in diesen schicksalshaften Oktobertagen 1977. Unter anderem forderte ja Jürgen Vitor, der Co-Pilot damals dieser Maschine, dass man aus dieser Maschine eine Art Mahnmal, eine Art Museum macht.
Ja, natürlich ist das ganz wichtig, nicht? Das ist, wie gesagt, das Symbol des deutschen Herbstes. Es gibt Bücher, es gibt Filme, aber das ist wirklich ein Stück, wo man reingehen kann, wo man rumgehen kann.
Tja, und da wird man bald rumgehen können, aber wie gesagt, die Entscheidung, auch hier überraschend, das hatte eigentlich niemand mehr so richtig auf dem Schirm.
Ist denn schon klar, Herr Wagner, wie das neue Museum in etwa aussehen wird?
Naja, also das soll didaktisch aufbereitet werden. Das soll nicht nur praktisch ein Flugzeug sein, das man irgendwie in einen Glaskasten oder in einen Schuppen hineinstellt, sondern das soll schon ein bisschen auch die Geschichte des Terrorherbstes 1977 erfahrbar werden und eigentlich auch die Bezüge zur Gegenwart deutlich werden. Terror gibt es ja leider auch heute in der Gegenwart. Und das Ganze steht, so viel weiß man schon, unter der Obhut der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da ist es eben nach Ansicht von Martin Gerster, er ist Bundestagsabgeordneter der SPD aus der Region Oberschwaben, ganz, ganz wichtig, dass eben diese Landshut nicht verschrottet wird und eben im Mittelpunkt dieses Museums steht.
Ja, natürlich ist das ganz wichtig.
Das war der Falsche. So, jetzt haben wir den Martin Gerster.
Es ist ein Monument gegen den Terror und ich glaube, gerade die letzten paar Monate haben nochmal neu gezeigt, wie wichtig es ist, daran zu erinnern, was Terror letztendlich auslösen kann. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt das Thema Landshut auf eine gute Spur gesetzt haben.
Also nicht nur das Flugzeug an sich, sondern eben auch eine Art Museum mit Schautafeln, mit didaktischer Aufarbeitung.
3 Jahre also das Flugzeug jetzt schon in Friedrichshafen. Warum hat das insgesamt so lange gedauert?
Ja, das war wirklich ein langes Hin und Her. Man muss wissen, Sigmar Gabriel hat es damals nicht alleine auf den Weg gebracht, dieses Projekt, sondern er hat zusammengearbeitet mit David Dornier, dem Enkel des legendären Flugzeugpioniers vom Bodensee. Der betreibt mit seiner Familie im Rahmen einer Stiftung ein privates Flugzeugmuseum und hatte eigentlich vor, diese Landshut als Bereicherung dieses privaten Flugzeugmuseums sozusagen in einem Anbau unterzubringen. Allerdings stieß er in der Region nicht unbedingt nur auf Gegenliebe. Man hatte nämlich Angst, dass man da ein Schaffeln dazu beitragen muss. Und da war immer die Rede davon, dass eigentlich mit dem Bodenseeraum diese Geschichte der Landshut irgendwie, dass da gar keine Verbindung herstellte. Und da war auch immer die Linie der Stadt Friedrichshafen, wo das Flugzeugwrack ja jetzt ausgestellt werden soll, klar, da gibt es kein Geld, so unter anderem Andreas Brandt, Oberbürgermeister von Friedrichshafen.
Landshut hat eine historische Verbindung in das Jahr 1977 zur Entführung von Hans-Martin Schleyer. Einen Bezug zu einem Technikmuseum in Friedrichshafen kann ich da nicht erkennen. Es ist kein kommunales Thema und kein kommunales Projekt.
Also, und das soll auch bisher so bleiben, hat die Stadt gesagt, es ist gut, dass der Bund das macht, aber ein kommunales Projekt könne das nicht sein.
Herr Wagner, das, was die Lokalpolitiker sagen, das ist ja das eine. Was aber halten denn die Bürger der Stadt Friedrichshafen von dieser Idee?
Ja, man kann sagen, die sind hin und her gerissen. Das ist wirklich so. Also wenn man sich so auf der Straße umhört, dann hört man welche, die sind wirklich richtig begeistert und sagen, oh toll, das bringt uns vielleicht auch noch Touristen, aber das ist auch eine Attraktion für die Stadt. Und da gibt es natürlich andere, die sagen, naja, also was hat das eigentlich tatsächlich mit uns zu tun? Hören wir vielleicht mal einige Stimmen an.
Ich finde es gut. Das ist ein Stück Zeitgeschichte. Das habe ich live alles miterlebt damals. Und doch, das finde ich gut für Friedrichshafen.
So ein Flugzeug, das hat mit Friedrichshafen gar nichts zu tun. Das gehört an einen Ort, wo eher über die deutsche Geschichte referiert wird, anstatt da Hanne jetzt in der Provinz so ein Ding aufstellen.
Viele sagen, das passt eigentlich nicht nach Friedrichshafen. Es gibt wenig Bezug dahin. Das sollte irgendwo sein, wo es um deutsche Geschichte geht. In einem speziellen Fall halt eben diese Entführung.
Also geteilte Meinungen hier am Bodensee. Eines weiß man noch nicht, wann dieses Museum tatsächlich mal begangen werden kann. Eines weiß man aber jetzt schon, es ist nämlich Bestandteil des Besitzes. Der Eintrittspreis, wenn es dann mal fertig ist, darf 5 Euro nicht übersteigen. So hat es uns die Politik, so haben uns es die Abgeordneten erklärt.
Das Flugzeugwrack der Landshut im Mittelpunkt eines neuen Museums in Friedrichshafen am Bodensee. Die Hintergründe waren das von Thomas Wagner. Herr Wagner, Dankeschön. Alles, was wir aus der Welt wissen, das wissen wir über Massenmedien. Mit diesem Satz hat der Soziologe Niklas Luhmann schon vor Jahrzehnten klar gemacht, jede Hoffnung, demokratische Öffentlichkeit und Kultur sei vor allem eine Sache von Anwesenden in Versammlungen, ist längst passé. Corona und die Digitalisierung verstärken diesen Prozess der medial vermittelten Öffentlichkeit jetzt noch einmal. Das Kulturpolitische Fachforum der Friedrich-Ebert-Stiftung hat heute die Frage diskutiert, wie Kultur und vor allem öffentlich-rechtliche Medien dem Zerfall der Öffentlichkeit in Filterblasen entgegenwirken können. Ludger Fittgau berichtet.
Bitte nicht die Kultur und die öffentlich-rechtlichen Medien überfordern. Sie können kein Kitt der Gesellschaft sein. Gerade die Kultur würde dieser Anspruch überlasten. Denn Kultur und vor allem die Kunst muss oft eher verstören als harmonisieren, eher intellektuell Brücken abbauen als aus Gemeinwohlgründen zu errichten. Das betonte gleich zu Beginn der zweistündigen Videokonferenzdebatte der Friedrich-Ebert-Stiftung Anne Reit, die Leiterin der Hauptredaktion Kultur im ZDF.
Was aber die Verständigungskultur oder die Kultur, wie wir miteinander sprechen, angeht, wenn der Begriff so gemeint ist, kann ich mit dem Brückenbild schon eine Menge anfangen. Was da dann heißt für mich, auch vom redaktionellen Selbstverständnis her, sind wir in einem Elfenbeinturm der Kuratierer oder interessieren wir uns auch zunehmend dafür, was Zielgruppen erwarten, welche Lebenswelten sie haben. Ich glaube, da machen wir gerade einen sehr dynamischen Wandlungsprozess auch durch.
Doch dieser Wandel geht Ferda Attermann längst nicht schnell genug. Sie ist Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacher und Macherinnen. Die Journalistin fordert eine Quote für Talkshow-Gäste im Fernsehen. Schließlich habe jeder vierte Mensch hierzulande einen Migrationshintergrund, so Ferda Attermann. Das bilde sich in den Talkshow-Runden längst nicht ab. Anders als etwa in Großbritannien.
Kann nicht sein, dass 4-5 Menschen alle weiß, einheimisch autochthone Deutsche sind und eben alle Michaela und Stefan heißen. Das gäbe es dann nicht. Und an diesem Punkt möchten wir unsere Talkshows auch bringen.
Das öffentlich-rechtliche Fernsehen habe nämlich, anders als die privaten Medien, einen festgeschriebenen Integrationsauftrag, betonte Attermann. Doch mehr Menschen mit Migrationshintergrund vor der Kamera alleine hilft auch nicht. Sie müssten etwa als Schauspielerinnen und Schauspieler andere Rollen übernehmen können. Allzu oft werden urbane Migrationsmilieus gerade in Serien für junge Zuschauerinnen und Zuschauer mit Gangster-Rap gleichgesetzt, räumt die ZDF-Kulturverantwortliche Anne Reit ein.
Es ist sicherlich so, wir haben so einen Film gemacht, Dokumentation Kino Kanak, im Februar dieses Jahres zur Berlinale. Und hatten da Stimmen von migrantischen Schauspielern, die wirklich sagen, ich kriege halt Drogendealer-Rollen angeboten. Und wenn es aber darum geht, den Anwalt zu spielen oder den Ermittler, dann bin ich da nicht dabei.
Der Soziologe Jan Hindrik Schmidt arbeitet als Medienforscher beim Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Die Analysen des Instituts zeigen, selbst wenn es ein vielfältiges Medienangebot gibt, heißt das noch lange nicht, dass diese Vielfalt auch von den Medienkonsumentinnen und Konsumenten genutzt wird. Denn gerade in Zeiten, in denen etwa durch Mediatheken das Angebot sich weit über das linear ausgestrahlte Radio- oder TV-Programm ausdehnt, ist womöglich die Vielfaltreduktion für das Individuum das Gebot der Stunde, so Jan Hindrik Schmidt.
Wenn Menschen sagen, nee, ich will mich dem Ganzen gar nicht aussetzen, ich bin froh, dass ich den Bergdoktor habe und dass für mich Soko halt nur Soko Kitzbühel und Soko Wismar ist. Das ist mir schon genug Vielfalt. Ich brauche jetzt nicht noch mehr Vielfalt. Das heißt, in ihrem genutzten Repertoire mögen sich die Menschen vielleicht sogar selber entscheiden, Vielfalt wieder einzuschränken, obwohl sie im Prinzip da wäre. Also an der Stelle kann so eine Sollbruchstelle sein und das Ganze wird nochmal verkompliziert, wenn man jetzt gerade im Bereich der digitalen Medien mit hineinnimmt, dass zwischen der produzierten Vielfalt und der genutzten Vielfalt ja die angezeigte Vielfalt steckt. Also das, was uns vielleicht in der Mediathek dargeboten wird. Also wenn ich außerhalb des linearen Programms bin, wo immer irgendwelche anderen Selektionsentscheidungen greifen, was mir Empfehlungsalgorithmen auf YouTube präsentieren. Und die Frage, ob diese Empfehlungen vielfältig sind, das ist eine extrem komplizierte, auch offene Frage im Moment.
Da war sie wieder, die allseits diskutierte wichtige Frage, wie werden wir in den sogenannten sozialen Medien durch die Geschäftsmodelle der Internetgiganten manipuliert, die zum Beispiel auf Empörungsspiralen setzen, um hohe Klickzahlen zu erzeugen, mit denen sie Geld verdienen können. Die schon länger diskutierte Idee einer transparenten europäischen Medienplattform war an dieser Stelle auch ein Thema der Diskussionsrunde. Martin Rabanus, der Sprecher der AG Kultur und Medien der SPD-Bundestagsfraktion, wurde gefragt, ob eine solche Plattform realistisch sei.
Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, ob das realistisch ist. Es ist auch nicht die einzige Möglichkeit. Ich will das schon noch mal da kurz innehalten. Wir hatten vorher Rundfunkstaatsverträge. Jetzt haben wir einen Medienstaatsvertrag, der das erste Mal wirklich in den Blick nimmt, Intermediäre und Plattformen auch zu regulieren. Also auch da sind ja Stellschrauben, an denen man drehen kann und wo man in diese optimierenden Algorithmen eingreift.
So könnten Facebook und Co. nun verpflichtet werden, die Qualitätsmedien leichter auffindbar zu machen, betont Rabanus. Damit könnte man in die Algorithmen eingreifen. Der deutsche Staatsvertrag ist also da. Nun muss er nur noch bei Mark Zuckerberg ankommen.
Das kulturpolitische Fachforum der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Frage, wie Kultur und vor allem öffentlich-rechtliche Medien dem Zerfall der Öffentlichkeit in Filterblasen entgegenwirken können. Ludger Fittgau berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Humboldt-Forum in Berlin wird Corona-bedingt nicht wie geplant am 17. Dezember eröffnet. Stattdessen sind aber ab dem 16. Dezember erste Einblicke in das Gebäude und in die Angebote digital möglich, sagte Generalintendant Dorgalo. Nach mehrjährigen Bauverzögerungen und deutlichen Kostensteigerungen war bislang für Mitte Dezember zunächst eine Teilöffnung des Humboldt-Forums geplant. Sabine Lüders.
Die ersten Ausstellungen sind ohnehin erst für 2021 geplant. Das gesamte Haus mit seinen 40.000 Quadratmetern Fläche soll erst in einem Jahr komplett fertig sein. Der Schlossneubau in Berlins historischer Mitte beherbergt dann zwei Museen, das Ethnologische Museum und das Museum für asiatische Kunst sowie eine Ausstellung zur Geschichte Berlins. Die Baukosten haben sich im Laufe der Jahre auf fast 680 Millionen Euro erhöht.
Die wegen des Teil-Lockdowns geschlossenen Theater und Orchester rufen für den kommenden Montag zu einem gemeinsamen Aktionstag auf. Die Künstler wollten damit ein Zeichen von Zuversicht, künstlerischer Energie und Verbundenheit zu ihrem Publikum senden, hieß es in einem Aufruf der Intendantinnengruppe im Deutschen Bühnenverein. Ab 12 Uhr mittags soll es künstlerische Aktionen mit gebotenem Abstand geben, außerdem digitale Aktivitäten und Kampagnen. Videoclips mit Eindrücken von den Aktionen der einzelnen Häuser sollen auch im Internet gezeigt werden. Der Schauspieler Lars Eidinger hat seine Kritik am Streamen von Theatervorstellungen bekräftigt. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er, er habe seinem Theater der Berliner Schaubühne böse E-Mails geschrieben und gefordert, die Inszenierungen nicht online zu zeigen. Jetzt wolle er sich aber nicht mehr einmischen, so Eidinger weiter.
Das ist doch das Besondere an Theater, an dem Mythos auch, dass man sagt, da ist eine Vorstellung wie Hamlet, die läuft seit 15 Jahren, alle wollen rein, keiner kriegt eine Karte und an dem Abend sitzen dann halt 500 Leute drin und die haben es dann gesehen. Und es gilt auch nur für den Moment und es ist die Unmittelbarkeit, der große Trumpf des Theaters, die da ausgespielt wird. Und darum bringt man sich, finde ich, wenn man es plötzlich streamt, dann gucken es ja auch so unverhältnismäßig viele Leute. Ich glaube 20.000 Leute haben Richard III. Gestreamt gesehen und die gehen dann alle nicht mehr ins Theater.
Der Schauspieler Lars Eidinger. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat einen handgeschriebenen Brief des Dichters Franz Kafka an seinen Freund Max Brod gekauft. Das Schreiben sei bisher dem Archiv als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt worden. Jetzt habe man es zu einem ermäßigten Preis kaufen können, sagte Direktorin Richter in Marbach. In dem Brief vom September 1922 berichtet Kafka seinem Förderer Brod von seiner Arbeit am Roman Das Schloss und über seine Lebenssituation. Möglich gemacht haben den Erwerb Kulturstaatsministerin Grütters, der Unternehmer Karl Albrecht, die Berthold-Leibinger-Stiftung und der Freundeskreis des Deutschen Literaturarchivs.
Geschichten vom Tatort.
Der Tatort. Am Sonntagabend wird die Krimireihe 50 Jahre alt. Anlass für uns, in einer kleinen Reihe an die Geschichte der Sendung zu erinnern, an die Themen, die Kommissarinnen und Kommissare. Heute geht unser Kritiker Matthias Dell der Frage nach, welches Bild die Krimireihe von nicht-weißen Darstellerinnen und Darstellern vermittelt. Eine Betrachtung auch zum Thema Repräsentation und Quote.
Es gibt beim Tatort eine Quote, die ganz wichtig ist, obwohl sie keiner braucht. Die Einschaltquote, die Privatsender messen, um Werbezeiten berechnen zu können. Werbezeiten, die es aber am Sonntag und im Abendprogramm des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gar nicht gibt.
Ich will nicht mehr. Es ist vorbei.
Dann ich gehe zu deiner Frau.
Für eine andere Quote interessieren sich die ARD-Redaktionen beim Tatort dagegen weniger. Dabei würde die helfen, deutsche Gegenwart besser abzubilden. Den gesellschaftlichen Anteil von Nichtweisen, von armen oder queeren Menschen in der Mittelschichtsbubble am Sonntagabend adäquater zu repräsentieren.
3. Juli. Ich war in Praxis sehr lange. Donnerstag ist langer Tag und danach ich bin zu Hause gegangen.
Florence Kasumba spielt seit 2019 die erste schwarze Kommissarin. Davor war die Schauspielerin bereits in 7 Tatort-Nebenrollen aufgetreten. In den meisten Fällen durfte sie aber nicht die Sprache sprechen, mit der sie als Kind im Ruhrgebiet groß geworden ist. Fließendes Deutsch.
Lehrerin Fuchs war besondere Lehrerin. Meine Tochter mochte sie sehr.
Kazumba musste den Weg über Amerika nehmen, um in Deutschland ernst genommen zu werden. Die Tatort-Hauptrolle gab es erst, nachdem die Schauspielerin durch Hollywood-Blockbuster wie Black Panther weltweit bekannt wurde.
Erlauben Sie mir, wenn ich unterbreche. Mögen Sie wirklich unser Bier?
William B. Ray, 1925 geboren, 2019 gestorben, ist den umgekehrten Weg gegangen. Er kam in den 50er Jahren aus den USA nach Deutschland und blieb 25 Jahre, weil er als schwarzer Opernsänger in Europa bessere Auftrittsmöglichkeiten hatte. Ray spielte daneben auch in einigen Fernseharbeiten.
Where did you see Derek?
Etwa in Derek. Oder eben ein Botschafter in dem Tatort Tote Taube in der Beethovenstraße von 1973. Einer ziemlich irren Folge, bei der Hollywood-Regisseur Sam Fuller Regie führte. Der deutsche Kommissar, Zollfahnder Christine, wird gleich zu Beginn ins Krankenhaus verfrachtet, damit das amerikanische Personal unter sich ist. Fuller feiert Straßenkarneval in Köln, schneidet hart und blickt aus ungewöhnlichen Winkeln auf Bonn. Das Rheinland sieht lässig und verwegen aus. Der Mörder heißt Charlie Umlaut und die Hauptfigur, ein Privatdetektiv, geht ins Kino, um seinen Helden zu bewundern.
Joe, du bist unter Arrest.
Schon möglich, aber
son of a bitch, John Wayne.
Tote Taube in der Beethovenstraße ist vielleicht nicht der beste Film von Sam Fuller. Aber der US-amerikanische Regisseur verankert damit früh in der Tatortgeschichte einen nicht weißen Darsteller wie William B. Ray mit einer Sprechrolle.
Wir sind es gewohnt, dass man uns betrügt. Aber dennoch glaube ich, dass die Weißen wenigstens hier aufrichtig sein werden.
Denn lange Zeit spielen Schwarze wie Ray oder sein gleichalter Kollege, der Pianist Robert Owens, der 2017 in München stirbt, im deutschen Fernsehen Dienstleistungsfiguren, ohne Text und Credit. Barkeeper, Chauffeure, irgendwas im Hintergrund. Wie hartnäckig dieses Bild ist, zeigt sich noch 2011 in einem Kölner Tatort, in dem Florence Kazumbas Figur hinter dem Tresen immer noch nur für die Wünsche der weißen Menschen davor zuständig ist.
Bekommt das Gleiche bitte.
Nun gibt es in Hannover seit 2019 die erste schwarze Tatortkommissarin. Diversität als Ausdruck gesellschaftlicher Realität erschöpft sich aber nicht, wenn diese Anaïs Schmitz zugleich immer noch durch die Klischeevorstellung weißer Drehbuchautoren stolpern muss. Dass diese Kommissarin etwa besonders impulsiv sei, wild. Um noch einmal der erste irgendwas zu sagen: Der erste Chef-Tatortkommissar mit Migrationshintergrund war nicht Mehmet Kurtulusch als Schenk Batu 2008 in Hamburg, sondern ist 1991 Miroslav Nemetz als Ivo Bartitsch in München, der sich in der Jubiläumsfolge vom kommenden Sonntag beim Radebrechen als Figur nur verstellt.
Hallo, hast du Bier von Zapf?
Wann warst du letztes Mal in der Spielhalle?
Um dann im Dialog mit einem Spielhallenmitarbeiter zu zeigen, wozu Diversität gut ist. Dass man mit Leuten reden kann, die noch etwas anderes als Deutsch sprechen.
Oh, kau, Sonja.
Oh, 50 Jahre Tatort, Matthias Dell über nicht weiße Darstellerinnen und Darsteller. Morgen hören wir die letzte Folge aus unserer Reihe Geschichten vom Tatort. Dann geht es um den vermeintlich schlechtesten Film der gesamten Reihe. Und am Sonntag dann 20.15 Uhr in der ARD der Jubiläumstatort aus München und mit einem Nachgespräch in Fazit ab 23.05 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Günter Nagel, er war einer der ganz bedeutenden Garten- und Landschaftsarchitekten, 1936 in Dresden geboren, Professor in Hannover. Ein umfangreiches Werk hat er hinterlassen, von Hamburg und Berlin bis zum Kurpark in Bad Lippspringe und dem Kloster St. Marienthal in der Oberlausitz. Jetzt ist Günter Nagel im Alter von 84 Jahren gestorben. Über sein Wirken, über seine Bedeutung möchte ich nun mit der Garten- und Landschaftsarchitektin Donata Valentin sprechen. Sie ist am Telefon. Frau Valentin, guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben in der Akademie der Künste in Berlin die direkte Nachfolge von Nagel als Direktorin der Sektion Baukunst angetreten. Sie haben bei ihm einst studiert. Gab es denn bei Günter Nagel so etwas wie einen Leitgedanken, der sein ganzes Wirken geprägt hat?
Also ich weiß nicht, ob man einen einzelnen Leitgedanken da wirklich herausziehen kann. Sicherlich war es im Prinzip ein sehr starkes Engagement dafür, unsere natürliche Umwelt zu entwickeln und ein zweiter, wenn man so will, Leitgedanke, der ihn auch unterschieden hat von manchen anderen Kollegen der Zeit, war, dass er begriffen hat, dass Landschaftsarchitektur keine Kunst ist, die so für sich alleine existiert, sondern dass sie gerade dann, wenn man im öffentlichen Raum plant, und das hat er ja meistens getan, eine Disziplin ist, die in ganz engem Zusammenhang mit Architektur und Stadtentwicklung steht. Und darin hat er eine wesentliche Aufgabe gesehen, nämlich den Architekten und Stadtplanern die Disziplin nahezubringen und ihnen auch zu verdeutlichen, dass eigentlich nur in der gemeinsamen interdisziplinären Arbeit da wirklich gute Werke und Entwicklungen entstehen können.
Sie haben, Frau Valentin, von natürlicher Umwelt gesprochen. Ist das ein Gegensatz zur gebauten Umwelt?
Nein, nicht wirklich, sondern er hat die Stadt- und die Landschaftsentwicklung eigentlich immer als eine integrative Aufgabe betrachtet. Und da hat er sich auch unterschieden von älteren Kollegen, gerade auch in Hannover, wo er ja Lehrer war. Die nannten sich, als er dort anfing, auch Landschaftspfleger, haben sich also sehr im engen Sinne nur der Landschaft und der Natur verpflichtet gefühlt, während Nagel schon sehr frühzeitig, er war ja bei Matern in Berlin Assistent, also in den 68ern, eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat, nämlich diejenige, eben die Stadt und die Landschaft als ein gemeinsames Kulturprojekt oder eine gemeinsame kulturelle Entwicklung zu begreifen.
Wie haben Sie ihn denn als Lehrer erlebt?
Also er war Assistent, als ich Student war, das ist sehr lange her. Und er war immer sehr, wie soll ich sagen, sehr zugewandt, aber auch sehr streng in den Anforderungen. Also er war sehr, sehr engagiert und hat sehr viel gefordert. Als ich ihn dann viele, viele Jahre später in der Akademie wieder mehr kennengelernt hatte, war er ein sehr viel milderer Mann als damals, als er Assistent war.
Gab es denn Themen oder Aufgaben, die ihn besonders interessiert haben?
Das kann man so gar nicht sagen. Das ist vielleicht auch das, was sehr typisch von ihm ist. Er hat gearbeitet von der großen Landschaft, also große Landschaftsentwicklungsplanungen hingemacht, wirklich bis zum Garten. Also er hatte ein unheimlich vielfältiges Spektrum, war vielleicht auch ein bisschen Zeichen der Zeit. Die jüngeren Kollegen, habe ich den Eindruck, sind sehr viel mehr spezialisiert. Und er hat einfach diese Durchgängigkeit der landschaftlichen Aufgaben von der großen Stadtplanung über die kommunale Planung. Er hat also sehr, sehr viel im öffentlichen Raum gearbeitet, wenig oder kaum für Privatleute. Also er war in der kommunalen Planung vor allem tätig, im öffentlichen Freiraum, in Parks. Und hat es als eine durchgängige Aufgabe gesehen. Aber wie gesagt, das Spezifikum war sicherlich, dass es immer als eine Aufgabe von Architektur und Stadtentwicklung gemeinsam betrachtet hat.
Frau Valentin, ich weiß, das ist schwer, aber gibt es vielleicht ein Projekt, das Sie mal kurz beschreiben können, von dem Sie sagen, oh, das ist irgendwie exemplarisch?
Also das ist wirklich nicht so ganz einfach. Vielleicht könnte man ein Projekt, was gar nicht so im Mittelpunkt steht, diesen Mittellandkanal in Hannover herausheben. Der sollte erweitert werden, der Kanal. Und das war eigentlich eine ganz technische Aufgabe, wo er sozusagen nur den landschaftlichen Part mitzuspielen hatte. Und er hat das dann aber interpretiert als eine Aufgabe in der Stadt Hannover, die über das Technische hinaus entwickelt werden sollte, so dass mit dieser Aufgabe ein neuer Stadtraum, ein neuer Erholungsraum für Hannover entsteht. Es war vielleicht sehr typisch für ihn, dass er einfach die Aufgaben nicht abgearbeitet hat, sondern also versucht, es etwas Maximales herauszuholen für die Stadt und für die Erholungslandschaft.
Als Günter Nagel 2006 seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, da hat er sich zum Jubiläumskolloquium das Thema Landschaftsarchitektur und Film gewünscht. Eine wirklich ja ungewöhnliche Kombination. Aus welchem Interesse heraus mag er denn dieses Thema gewählt haben?
Das klingt ungewöhnlich. Für ihn war es vielleicht gar nicht so ungewöhnlich. Es ist ja typisch für ihn, dass er eigentlich eine seiner wesentlichen Wirkungsstätten in der Akademie der Künste hatte in Berlin. Und die Akademie ist ja dadurch charakterisiert, dass die unterschiedlichsten Disziplinen dort sind. Da sind Filmschaffende, da sind Maler, Bildhauer, Architekten. Und er hat immer diesen Kontakt gesucht und die Anregung aus den anderen Disziplinen heraus. Es war im Übrigen eine hochinteressante Veranstaltung. Ich war dort. Als eines der Themen eben wurde interpretiert durch entsprechende Fachleute, wie stellt sich der Garten und die Landschaft im Film dar und wie kann man daraus Rückschlüsse daraus ziehen, zum Beispiel, was ideale Landschaften oder ideale Gärten wären für die Nutzer, für die Menschen, die sich da drin aufhalten. Also es war eine ungeheure Anregung, gerade in dieser speziellen Veranstaltung.
Architekten bauen ein Gebäude und wenn es fertig ist, dann steht es da. Wenn ein Garten- und Landschaftsarchitekt einen Garten oder eine Landschaft gestaltet, dann wird das Werk ja eigentlich nie fertig. Die Natur wächst, lebt, Gärten und Landschaften verändern sich. Was bedeutet das denn, wenn man in langen zeitlichen Dimensionen auch planen muss? Was hat das für Günter Nagel bedeutet?
Das ist eigentlich das Charakteristikum der Landschaftsarchitekten generell. Sie entwerfen etwas, was in dem Moment, wo es entworfen ist, noch total unfertig ist. Das ist ja auch der große Unterschied zu einem Haus. Und das bedeutet, dass man, und das vielleicht gerade auch für die ganze aktuelle Diskussion unserer Umwelt- und Landschaftsentwicklung von Bedeutung, man muss in ungeheuer langen Zeiträumen denken, man muss immer wenn, aber denken, man muss verschiedene Entwicklungen vorausdenken, die man versucht zu kennen, aber nie ganz genau beschreiben kann und muss immer wieder auch flexibel darauf reagieren. Das heißt, man muss im Grunde genommen auch ein Werk lange begleiten. Und das war bei Günter Nagel auch bei verschiedensten Werken der Fall. Also er hat zum Beispiel in den allerfrühesten Zeiträumen noch mit Scharoun und Matern am Kulturforum gearbeitet. Da hat er die ersten Schritte zu der Entwicklung dessen, was man in Berlin eine neue Stadtlandschaft damals bezeichnet hat, hat er mit Matern und Scharoun zusammen gemacht. Aber er hat dann auch 20 Jahre später, als die Grenze wieder gefallen war und als die ganze Situation sich verändert hat, hat er diese Landschaft wieder neu denken müssen, diese Stadtlandschaft. Also es ist eine sehr dynamische Art, mit Problemen umzugehen und auch eine sehr offene. Man kann nicht ein Werk hinsetzen wie ein Architekt und dann geht man und es ist fertig, sondern muss immer die unterschiedlichsten Entwicklungen voraussehen können oder versuchen vorauszusehen.
Zum Tod des Garten- und Landschaftsarchitekten Günter Nagel war das Donata Valentin, emeritierte Professorin an der TU München, Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Frau Valentin, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Revolution und Rotwein. Überschreibt die Süddeutsche Zeitung ein überaus freundliches Porträt des Philosophen und kommunistischen Revolutionärs Friedrich Engels. Er sei viel lebenslustiger gewesen, als man meinen würde, betont Jens Bisky und erklärt näher, wer revolutionäre Energien in sich fühlt oder die Welt verändern will, findet viele Vorbilder in der Bohème oder unter Asketen. Engels aber bot eines der wenigen Beispiele für eine bürgerlich erfolgreiche, den Genüssen zugetane, nicht nur von Brotberufsfrohen, sondern von Lektüre, Schreiben, wissenschaftlicher Neugier ausgefüllte Existenz. Er war auch ein Chateau Margaux und Champagner-Revolutionär. Aber Achtung, liebe Linke, das Engels-Porträt macht zwar Lust, eine gute Flasche aus dem Keller zu holen, doch in der Hauptsache sollte Engels sie zu anderen Dingen animieren, meint Jens Bisky. Eine intellektuelle Linke, die mehr will als bloß Recht haben, kann von Engels lernen, dass man den Alltag der arbeitenden Klassen genau betrachten sollte, dass man es sich nicht leisten kann, die Entwicklungen der Naturwissenschaften zu ignorieren und dass man nicht vollkommene Systeme konstruieren, sondern die Wahrheit in der Wirklichkeit entdecken müsse. Wir bleiben bei den Kopfmenschen, die, so titelt die Tageszeitung Die Welt, auf der Suche nach dem Big Sinn sind. Ein Foto zeigt Theodor W. Adorno auf einem Stuhl vor einem großen Spiegel sitzend, in der Hand das Kabel, mit dem er die Kamera auslöst, die hinter ihm auf einem Stativ steht. Was irgend das Ich introspektiv als Ich zu erfahren mag, ist auch nicht Ich, lautet das Adorno-Zitat unter dem Foto. Marc Reichwein stellt Bücher von Helmut Lehten und Axel Schild vor, die ein tiefenscharfes Bild der deutschen Intellektuellen seit 1945 und ihrer produktiven Geisteskrisen entwerfen. Nein, Intellektuelle haben nie nur Bella Figura gemacht, betont der Weltautor Reichwein. Und ja, sie haben Idiosynkrasien, wie sie selbst es nennen würden, also Allergien gegen gewisse Themen, Meinungen und Personen. Konkurrenzdenken ist ihnen neben der Gewissheit, Recht zu haben, ein innerer Antrieb. Wer publiziert wo? Wer hält Distanz zu wem? Wer positioniert sich wie? Auch solche feinen Unterschiede sind Teil des Spiels. Nichts lieben Intellektuelle ja mehr, als eigene Positionen gegenüber anderen Positionen abzugrenzen. Distinktionskämpfe gehören zur intellektuellen Geschichte wie Fouls zum Fußball. Das ist gut und richtig gesagt und wir könnten nun von wegen Fußball auf das Maradona-Porträt der heilige Diego in der SZ kommen. Aber noch ein Artikel von einem Mann über einen Mann, dazu eine Eloge? Kümmern wir uns lieber um den Artikel Agrofeminismus, wiederum in der Welt. »Ich hasse Männer«, heißt ein Pamphlet der Französin Pauline Armange, aus dem Eva Behringer dieses Bekenntnis zitiert. »Ich glaube, der Hass auf die Männer öffnet der Liebe zu den Frauen in allen denkbaren Formen die Türen.« Hört sich in unseren Ohren radikal an und ist es wohl auch, wie Behringer ausführt. In Armanges ungnädigen Augen können Männer es nur falsch machen. Was? Alles. Am besten, sie halten die Klappe und hören zu, was Frauen wie sie, Armange, zu sagen haben, weil sie vom Frausein keine Ahnung haben. Ist das nicht ziemlich unfair? Irgendwie schon, und der Fachausdruck dafür lautet Misandrie. Entgegen desselben Wortstamms, sagt die Autorin, sei diese keinesfalls das Gegenstück zur Misogynie, dem Frauenhass, weil letzterer reale Opfer fordere. Jeden dritten Tag wird hierzulande eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Apropos Opfer und Täter. Der Tatort wird 50, doch die Tageszeitung gratuliert nicht etwa artig, sie mault, die Jubiläumsfolgen sind nur Ausdruck der eigenen Irrelevanz. Tja, die von der Taz heruntergeputzte Doppelfolge, sie heißt In der Familie, gefällt Oliver Jungen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über alle Maßen. Wie sich diese Verwicklung der Teufelspakte voller Schuld, Sühne und Racheverstrickungen ultimativ zuspitzt, ist unbedingt sehens und dank der gelungenen Musikauswahl auch hörenswert. So darf es gerne bis 2070 weitergehen. Das war's, nur das noch. Corona hin, Corona her, bleiben Sie mit einer Überschrift der Taz hemmungslos humorvoll.
Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.